Es war keine zwanglose Einladung gewesen. Er tat überhaupt nichts zwanglos. Eher die beharrliche, fast schon gebieterische Vorladung eines Mannes, dem Kommandieren näher lag, als Schmeichelei. Er erwartete sie zum Frühstück, und es wäre ihm nicht einmal in den Sinn gekommen, dass sie auch hätte absagen können. Gerade heute, beim Amtswechsel des Premierministers, ein alter raus, ein neuer rein, und lang lebe der Wille des Volkes. Es würde ein Tag der Abrechnung werden. Benjamin Landless öffnete eigenhändig die Tür, was ihr seltsam vorkam. Das Apartment sollte vor allem Eindruck schinden, so überdimensioniert und unpersönlich wie es war. Eine Wohnung, bei der man, wenn schon nicht einen Portier, dann doch zumindest eine Sekretärin oder einen persönlichen Assistenten erwartet hätte, um Kaffee auszuschenken, die Gäste zu bezirzen und gleichzeitig dezent sicherzustellen, dass sie sich nicht mit einem der impressionistischen Gemälde, die die Wände schmückten, aus dem Staub machten. Landless selbst war weniger ansehnlich. Er hatte ein ausladendes, fleischiges, pflaumenrotes Gesicht, das langsam erschlaffte wie eine Kerze, die man zu nah an eine Flamme gehalten hatte. Sein Körper war gewaltig und seine Hände so grobschlächtig wie die eines Arbeiters, was auch seinem Ruf entsprach. Sein Chronicle-Zeitungsimperium fußte auf dem unrühmlichen Ende von Streiks und Karrieren und auch am Ende der politischen Karriere des Mannes, der just in diesem Moment zum Buckingham Palace aufbrach, um die Macht und die Privilegien eines Premierministers niederzulegen, hatte er einen nicht unbeträchtlichen Anteil.
»Miss Quine, Sally, wie schön, dass Sie kommen konnten. Ich wollte Sie schon lange kennenlernen.«
Sie wusste, dass er log. Hätte er sie vorher treffen wollen, hätte er es ohne Probleme einrichten können. Er führte sie in den Hauptraum, der das Herz der Penthouse-Wohnung darstellte. Die Außenwände waren aus bodentiefem, schlagfestem Sicherheitsglas, so dass er ein überwältigendes Panorama der Parlamentsgebäude am gegenüberliegenden Themseufer bot. Dem kunstvoll gemusterten Parkettboden musste ein halber Regenwald zum Opfer gefallen sein. Nicht schlecht für einen Jungen aus den übelsten Gassen von Bethnal Green. Landless geleitete sie zu einem übergroßen Ledersofa und einem Kaffeetisch, auf dem sich Tabletts mit kochend heißen Frühstückstellern stapelten. Von dem diskreten Gehilfen, der kurz zuvor das Essen zubereitet und die frisch gestärkten Stoffservietten gedeckt haben musste, war keine Spur. Dankend lehnte sie das Essen ab, was ihn jedoch nicht weiter zu stören schien, denn er entledigte sich flugs seines Sackos und machte sich gierig über seinen Teller her. Sie nahm sich derweil eine Tasse schwarzen Kaffee und wartete. Landless schlang unbeirrt sein Frühstück hinunter. Höflichkeit und Tischmanieren waren nicht gerade seine Stärke. Auf Smalltalk ließ er sich kaum ein, widmete seinen Spiegeleiern mehr Aufmerksamkeit als ihr, und kurz dachte sie, er bereue womöglich schon, sie überhaupt eingeladen zu haben. Sie fühlte sich verwundbar, was er damit wohl auch bezweckte.
Sally Quine, geboren in Dorchester, Massachusetts. 32 Jahre alt hat sie schon einen beachtlichen Ruf als Meinungsforscherin erworben, und das in Boston, wo man es als Frau unter all diesen starrköpfigen Iren sicher nicht leicht hat.
Das wusste sie selbst nur zu gut. Sie war mit einem von ihnen verheiratet gewesen. Landless hatte seine Hausaufgaben gemacht, sich durch ihre Vergangenheit gewühlt. Das wollte er ihr damit klarmachen. Seine Augen, über denen buschige Brauen wucherten wie ein Geflecht aus Tauen, beobachteten scharf, wie sie darauf reagierte.
»Eine hübsche Stadt, Boston, kenne ich gut. Sagen Sie, warum haben Sie eigentlich alles zurückgelassen, was Sie dort aufgebaut hatten, und sind nach England gekommen, um neu anzufangen? Von null?«
Er hielt kurz inne, erhielt aber keine Antwort.
»Es war die Scheidung, nicht? Und der Tod des Babys?«
Landless sah, wie sich ihr Kiefer anspannte, und fragte sich, ob nun ein Sturm der Entrüstung losbrechen oder sein Gast türenschlagend aus dem Raum stiefeln würde. »Nein.« Keine Tränen, das wusste er. Dazu war sie nicht der Typ, das sah man in ihren Augen. Sie war nicht so unnatürlich schlank und ausgemergelt, wie es die heutige Mode verlangte, eher eine klassische Schönheit, die Hüften womöglich eine Spur zu breit, doch sämtliche Rundungen ausnehmend wohlgeformt. ihr Äußeres makellos. Die Haut ihres Gesichts war geschmeidig, dunkler und glänzender, als es dem blässlichen Ideal einer englischen Rose entsprechen würde, ihre Züge so fein wie mit einem Schnitzmesser modelliert. Volle, ausdrucksstarke Lippen, hohe Wangenknochen, das lange Haar so dick und von so dunklem Schwarz, dass man sie fast für eine Italienerin oder Jüdin halten könnte. Am außergewöhnlichsten fand er jedoch ihre Nase. Kerzengerade, ein klein wenig zu lang, mit einer flach zulaufenden Spitze, die beim Reden zuckte, und Nasenlöchern, die sich leicht weiteten, wenn sie nachdrücklich oder emotional wurde. Es war die erregendste und sinnlichste Nase, die er je gesehen hatte. Er konnte nicht anders, als sie sich auf dem Kissen neben sich vorzustellen. Doch die Augen verstörten ihn, passten irgendwie nicht in das Gesicht. Sie waren mandelförmig, gespickt mit herbstlichem Rostbraun und Grüntönen, durchscheinend wie die einer Katze und hinter einer überdimensionierten Brille verborgen. Sie strahlten nicht wie die anderer Frauen, oder so vermutete er jedenfalls, wie sie wohl früher einmal gestrahlt hatten. Eine gehörige Portion Misstrauen lag darin, so als hielten sie etwas zurück. Ohne ihn zu beachten, blickte sie aus dem Fenster. Es waren nur noch wenige Wochen bis Heiligabend, doch wollte sich keine Weihnachtsstimmung einstellen. Jedwede Feierlichkeit lag aufgeweicht in der vom Regen überquellenden Gosse und irgendwie schien es kein glückverheißender Tag für den Amtsantritt eines neuen Premiers zu sein. Eine Möwe, die die Nordseeböen landeinwärts geweht hatten, überschlug sich vor dem Fenster unter Schreien und Beschimpfungen, die selbst durch die Doppelverglasung drangen, neidete ihm sein Frühstück und trudelte schließlich durch den stürmischen Himmel davon. Sally sah ihr nach, bis sie im trüben Grau verschwand.
»Erwarten Sie ja keine Wut oder Entrüstung, Mr. Lentless. Dass Sie über das Geld und den Einfluss verfügen, um Ihre Hausaufgaben zu machen, beeindruckt mich kein bisschen. Und schmeicheln tut es mir ebenso wenig. Ich bin es durchaus gewohnt, von Geschäftsleuten mittleren Alters angemacht zu werden.«
Sie hatte ihn mit voller Absicht gekränkt, wollte ihm unmissverständlich klarmachen, dass dieses Gespräch keine Einbahnstraße war.
»Sie wollen etwas von mir? Ich habe keine Ahnung was, aber ich höre zu, solange es rein geschäftlich ist.«
Langsam und geflissentlich schlug sie die Beine übereinander, so dass er es ja mitbekam. Seit ihrer Jugend wusste sie, dass Männer ihren Körper verlockend fanden, und diese gesteigerte Aufmerksamkeit machte es ihr unmöglich, ihre Sexualität als etwas Wertvolles und Schützenswertes zu betrachten. Vielmehr begriff sie sie als Werkzeug, als Buschmesser, mit deren Hilfe sich ein Pfad durch eine unwegsame und erbarmungslose Welt bahnen ließ. Wenn Sex schon die Währung des Lebens war, das wusste sie längst, dann würde sie ihn in einen wirtschaftlichen Aktivposten verwandeln, der ihr Türen öffnete, die ihr andernfalls verschlossen blieben. Es gab immer genügend Männer, die mit dem Schwanz dachten. Darauf war Verlass.
»Sie sind sehr direkt, Miss Quine.«
»Ich ziehe es vor, die Dinge beim Namen zu nennen, statt lange um den heißen Brei herumzureden. Und ich kann das gleiche Spiel spielen wie Sie.«
Sie lehnte sich zurück aufs Sofa und begann, an den tadellos manikürten Fingern ihrer linken Hand abzuzählen, was sie über ihn wusste.
»Ben Landless, Alter, nun, Ihrer stadtbekannten Eitelkeit zuliebe, sagen wir mal, noch nicht ganz in den Wechseljahren. Ein knallharter Schweinehund, dem nichts in die Wiege gelegt war und der heute über eines der größten Zeitungsunternehmen dieses Landes herrscht.«
»Bald schon das Größte«,
warf er leise ein.
»Und der kurz davor steht, United Newspapers zu übernehmen«,
fuhr sie mit einem Nicken fort, »sobald der Premierminister, dessen Nominierung, Kandidatur und Wahl sie nahezu im Alleingang sichergestellt haben, die Macht übernimmt und die kleinen Unwägbarkeiten der Kartell- und Monopolpolitik seines Vorgängers beseitigt hat. Sie müssen die ganze Nacht gefeiert haben, ein Wunder, dass Sie auch nur einen Bissen Ihres Frühstücks runterbekommen haben.« »Aber Sie gelten ja als Mann mit einem schier unstillbaren Appetit. In jedweder Hinsicht.« Die letzten Worte sprach sie beinahe lasziv, mit einem amerikanischen Akzent, der zwar sorgfältig geglättet und zurückgenommen, aber längst nicht verschwunden war. Folglich klangen ihre Vokale noch immer nach Neuengland, eine Nuance zu lang und träge für London, und ihre Ausdrucksweise konnte